Ich würde sagen, wir starten auch direkt bei so viel Programm.
Ja, würde ich auch sagen.
Down, Set, Talk. Der Football-Podcast mit Adrian Franke und Christoph Kröger.
Eine neue Woche, eine neue Folge Downset Talk mit mir, Christoph Kröger, und mit Adrian Franke. Wir lernen irgendwie auch nicht so richtig dazu, ne? Wir haben uns wieder so viel überlegt, was wir heute, über das wir heute reden wollen. Das wird wieder eine vollgeballerte Folge. Content, Content, Content. Und das natürlich nur für euch, ja. Weil uns das so viel Spaß macht, weil wir auch von euch so viel positives Feedback bekommen. Also wir haben jede Menge vor. Kurzer Überblick. Wir haben euch nach Quick Questions gefragt. Also Sachen, die euch interessieren, ob das jetzt mit Football zu tun hat oder mit uns, unserem Privatleben, unseren Vorlieben, was auch immer. Fragt uns alles. Das haben wir bei Twitter gefragt. Da haben wir sehr schöne Antworten bekommen. Davon werden wir auf die eine oder andere heute schon antworten. Dann habe ich etwas für Adrian vorbereitet, beziehungsweise wir haben das vorbereitet. Aber Adrian weiß noch nicht genau, was ihn erwartet. Und zwar geht es um Adrians Quarterback-Rating, Ranking, ne?
Ranking
ist, glaube ich, der bessere Begriff dafür, was er bei Spox veröffentlicht hat. Da habe ich ein kleines Spielchen vorbereitet. Und der Hauptteil für heute, wir haben es in der letzten Folge mehrfach angekündigt, wir werden uns ab heute in den kommenden Wochen um die einzelnen Divisions kümmern. Und, welches heute dran?
Heute ist dran die Division des Titelverteidigers, die NFC East.
Ganz genau. Wir haben euch bei Twitter gefragt, mit welcher Division sollen wir anfangen? Ihr habt es entschieden. Haushoch, ne? Nee, es war ganz knapp, glaube ich.
Es war ziemlich knapp, glaube ich, ja. Aber die anderen waren so alle auf Augenhöhe. Die NFC East war dann so ein kleines Stück noch davor.
Also die Eagles, die Cowboys, die Redskins und die Giants werden heute Thema dieser Folge sein. Aber wir starten wie immer mit
News aus der NFL.
Was gibt's denn Neues? Also ich hatte so in den letzten Tagen ein bisschen das Gefühl, die einzigen News, die da aus Amerika rübergeschwappt sind, waren irgendwie, dass Rookies ihre Verträge unterschreiben. Gibt es was Langweiligeres, als dass Rookies ihre Verträge unterschreiben? Ich glaube kaum. Aber du hast trotzdem noch was anderes gefunden.
Ja, vor allem eine Sache, die so, glaube ich, ein bisschen die Schlagzeilen dominiert, abgesehen von den Rookie-Deals, wo auch Leute viele Fragen zu stellen, ist Dez Bryant, einfach die Personalie, die ja so jetzt im Raum steht. Wir haben ja durchaus noch ein paar interessante Namen, sage ich jetzt mal, auf dem Markt, wenn wir jetzt an DeMarco Murray denken, an den Adrian Peterson zum Beispiel. Und Dez Bryant ist da jetzt sicher der spannendste Name, weil er vielleicht auch derjenige ist, der von den ganzen Kandidaten, die noch zu haben sind, am meisten einem Team geben könnte. Und Dez Bryant hat jetzt gesagt, dass er es nicht bereut, bei den Baltimore Ravens unterschrieben zu haben. Da gab es ja, also er war da bei den Ravens zu Gast, zu Besuch, war kurz vorm Draft, müsste das gewesen sein. Letztlich kam es eben zu keiner Einigung. Die Ravens haben dann Willie Snead verpflichtet. Bryant hat jetzt gesagt, er bereut es nicht, dass es zu keiner Einigung kam. Er bleibt optimistisch, was seinen Markt sozusagen angeht. Aber die Frage stellt sich natürlich schon so ein bisschen, welches Team verpflichtet Dez Bryant jetzt und vor allem, was will er auch finanziell haben?
Also Jason Witten, ehemaliger Teamkollege von Dez Bryant, hat ja jetzt wohl in einem Interview gesagt, er landet bei den Green Bay Packers. Yeah. Da habe ich als erstes gedacht, absurd, absurd. Erstens passt er da irgendwie nicht hin, finde ich. Und zweitens haben die sehr viele Receiver, vor allem dieser Typ Receiver. Ich will jetzt nicht Randall Cobb mit Dez Bryant vergleichen, aber es ist auch ein Red Zone Receiver. Und Dez Bryant ist jetzt nicht unbedingt besser in den letzten ein, zwei Jahren gewesen als ein Devonta Adams zum Beispiel. Und dann hat man sich ja im Draft gerade mal 3 Rookie-Receiver geholt. Ja. Also was will Green Bay mit Dez Bryant?
Vor allem hat man sich im Draft ja 3 scheinbar gezielt große Receiver geholt.
Ja, genau.
Also Randall Cobb ist sicher eine andere Waffe als Dez Bryant, würde ich sagen. Aber er ist eben auch ein Slot-Receiver. Und das, also wenn das Team, das Dez Bryant holt ihn für meinen Geschmack als Slot-Possession-Receiver und als Red-Zone-Waffe.
Genau, und ich finde, da ist Randall Cobb ein ähnlicher Kandidat. Und dann haben sie jetzt auch noch Jimmy Graham
als Red Zone Man. Eben, sie haben Jimmy Graham geholt und Jimmy Graham, also er wird zwar als Tight End gelistet, aber wenn wir ehrlich sind, was er spielt, ist eben eigentlich ein großer Receiver. Also Jimmy Graham ist ja kein, deswegen ist Jimmy Graham ja zum Beispiel auch nicht, oder war für mich auch nie auf dem Level von dem Rob Gronkowski zum Beispiel, einfach weil Gronkowski dieser komplette Tight End ist und Graham das eben nicht ist. Und rein vom Spielertyp her sehe ich einen Graham da viel eher, viel näher bei einem Dez Bryant. Und deswegen ist das ein Team, was jetzt für mich nicht so viel Sinn macht. Also ein Team, was ich mir schon überhaupt gedacht habe, was irgendwie vielleicht passen könnte, wäre San Francisco. Einfach weil die für meinen Geschmack, also rein nicht unbedingt vom das Drumherum, aber wenn man sich das Receiving Core von denen anschaut, denen würde ein physischer Possession Receiver, glaube ich, ganz gut zu Gesicht stehen. Aber es gibt einfach, also es gibt nicht viele Teams, wo ich sagen würde, da macht er jetzt Sinn. Klar, du kannst immer jemanden wie Buffalo zum Beispiel, wo das Receiving Core einfach schlecht ist, reinwerfen und sagen, hier, die könnten einen Receiver noch gebrauchen. Aber dann, glaube ich, reden wir auch davon, dass er irgendwie erst kurz vorm Training Camp oder so irgendwo unterschreibt.
Also da, du meinst auf jeden Fall, er findet noch ein Team.
Ich denke schon, ja, weil er bringt, also man muss natürlich schauen, was er finanziell eben will. Das ist sicher ein großer Punkt, auch warum er noch so gar nichts irgendwie jetzt bisher gefunden hat oder auch nicht viel gehört hat. Wenn wir jetzt erstmal Mitte, Ende Juli haben und er vielleicht auch ein bisschen nervöser wird, dann könnte ich mir auch sehr gut vorstellen, dass er da finanziell irgendwann sagt, okay, ich gehe da mal 1-2 Millionchen runter. Und dann, er bringt ja spielerisch schon noch einen gewissen Wert mit, aber er ist eben längst nicht mehr dieser Nummer 1 Receiver, der er von für manche noch irgendwie zu sein scheint und den die Cowboys auch irgendwie in ihm gesehen haben, zumindest so, wie sie letzte Saison taktisch gespielt haben. Das ist er nicht mehr, aber er bringt dann schon noch einen Wert mit.
Dann hast du noch eine zweite kurze Randnews sozusagen.
Genau, das betrifft Bashaud Breeland, den Cornerback, der zum Start der Free Agency, würde ich sagen, sicher einer der 4-5 besten Cornerbacks auf dem Markt war. Der Nummer 2 Cornerback in Washington vorher gewesen. Schien auch eigentlich schon bei den Panthers alles unter Dach und Fach zu sein. Da war auch ein 3-Jahres-Vertrag, 24 Millionen Dollar, also jetzt kein Kleingeld. Der hatte sich aber eine Fußverletzung im Urlaub irgendwie zugezogen. Ich glaube, in der Karibik war der irgendwie im Urlaub, hat sich am Fuß verletzt. Ja. Und dann, genau, und dann hat er den Medizincheck nicht bestanden, Deal ist geplatzt. Der ist jetzt wieder quasi zurück sozusagen und wieder ist nach wie vor auf dem Markt natürlich. Und was man so hört, wurde er von den Ärzten, hat von den Ärzten grünes Licht gekriegt. Breeland ist für mich ein sehr, sehr interessanter Nummer 2 Cornerback, der ein Team auch schnell weiterbringen kann. Ist jetzt heute zu Besuch bei den Indianapolis Colts, wird sich, falls er da keinen Vertrag unterschreibt, anschließend mit Arizona treffen. Und es würde mich ehrlich gesagt wundern, wenn er bei keinem der beiden Teams unterkommen würde, weil beide Cornerback-Hilfe sehr gut noch gebrauchen könnten.
Das zu den News. Wir kommen jetzt zu, ich glaube, meiner kommenden Lieblingsrubrik. Nämlich Quick Questions, so nennen wir sie. Wir haben euch, ich habe es vorhin schon erwähnt, bei Twitter gefragt, fragt uns, was ihr wollt. Ganz egal, ob das jetzt mit Football zu tun hat oder nicht. Und da sind sehr viele schöne Fragen gekommen. Und wir haben die alle abgespeichert sozusagen und werden sie jetzt nach und nach beantworten. Zumindest die besten davon. Und heute habe ich zwei sehr schöne rausgesucht. Und die erste kommt von No Place to Hide, so heißt er bei Twitter, a.k.a. Jan, a.k.a. mein Teamkollege in meinem Snappers-Team, also in meinem Flag-Football-Team, den Hamburg Snappers.
Brutale Vetternwirtschaft.
Totale Vetternwirtschaft. Aber pass auf, es lohnt sich. Es lohnt sich wirklich. Seine Frage: Was macht man beim Flag-Football mit der gezogenen Flagge des Gegners? Kurz zur Erinnerung, ich hatte letztes Wochenende mein allererstes Flag-Football-Spiel in Dresden gegen den amtierenden Vizemeister. Und es ist so beim Flag-Football, der Unterschied ist ja, also im Prinzip ist es genau gleich, beziehungsweise man spielt mit 2 Leuten weniger pro Team, 9 gegen 9. Und es geht nicht darum, den anderen zu Boden zu bringen, zu tackeln, sondern ein Tackle ist im Flag-Football die Flagge des Gegners ziehen, die man rechts und links hat, man die eine am Gürtel. Und darum geht es. Und jetzt hatten wir das erste Spiel. Und sagen wir mal so, ich bin ja Rookie und ich wurde nicht so wahnsinnig viel eingesetzt. Ich wurde schon eingesetzt, aber hauptsächlich habe ich im Kickoff-Team gespielt. Da geht es natürlich darum, dann dem Returner die Flagge zu ziehen. Und es gab eine Situation im Spiel, wo ich, das war meine beste Aktion. Ich bin sehr, sehr schnell nämlich beim Returner gewesen, um genau zu sein. Er hatte gerade erst den Ball gefangen und ich habe ihm schon die Flagge gezogen. Also er war, glaube ich, noch nicht mal an die 20-Yard-Linie. So, und jetzt die Frage an dich. Was macht man dann mit so einer Flagge, wenn man sie gezogen hat?
Also mein erster Instinkt wäre jetzt gewesen, sie völlig unbeeindruckt einfach fallen zu lassen. Zweiter Gedanke wäre gewesen, wenn du eine Show draus machen willst, dann sie so Gronk-Style-mäßig auf den Boden zu spiken.
Der Witz an der Nummer ist, du kennst die Story ja noch gar nicht.
Ich kenne sie nicht, ne?
Ja, ich habe diese Flagge gezogen, mein ganzes Team hat gejubelt, auch die Spieler an der Seitenlinie haben gejubelt und ich war so froh und so voller Euphorie, dass ich so eine gute Aktion gemacht habe, dass ich diese Flagge genommen habe und tatsächlich wie Gronkowski auf den Boden geschmissen habe. Ja, 15 Yard Strafe für unsportliches Verhalten, das ist nämlich verboten. Man muss die Flagge hochhalten und sie dem Gegner zurückgeben. Und das wollte ich unbedingt noch erzählen. Das ist nämlich, das war mein Einfluss auf mein erstes Flag Football Spiel. Eine gute Aktion, die ich direkt wieder zunichte gemacht habe mit einer 15 Yard Strafe wegen unsportlichem Verhalten. Das hat mich so geärgert, das glaubst du gar nicht. Das hat mich so genervt. Aber ich wusste das nicht. Also wird das keiner gesagt. Aber gut, das kann ich danach.
Gut, andererseits erkennt man schon auch so ein bisschen ein Muster jetzt. Also die explizite Sprache, die du jetzt schon zweimal im Podcast hattest, dann unsportliches Verhalten.
Ich arbeite an meinem Bad Boy Image. Das hat Jan übrigens auch zu mir gesagt. Ja, gut, kommen wir zur zweiten Frage. Auch eine super Frage, kommt von der Embi. Und er hat gefragt, Bier oder Wein zum Grillen? Es steht 50-50, die Crew kommt zu keiner Lösung, helft uns. Ich lass dich da mal als erstes antworten.
Also ich schätze, Bier oder die Wein Antwort, zum Grillen? Die Antwort beides gilt wahrscheinlich
nicht. Nein.
Also man muss sich festlegen. Nee. Nein, für mich, also ich würde immer noch klar das Bier nennen, weil ich finde irgendwie Bier und Grillen, das passt irgendwie einfach so gut zusammen. Ich habe, also ganz lange war Wein für mich so völlig uninteressant. Irgendwie hat mich gar nicht, fand mir nicht geschmeckt. Wenn ich die Auswahl hatte, habe ich immer ein Bier genommen. Das hat sich allerdings geändert, weil ich, also die Familie meiner Frau hat einen Weinhändler in der Close Family, einen Bio-Weinhändler.
Oh.
Und das.
Da werden meine Ohren aber ganz groß.
Und das hat natürlich dazu geführt, dass wir da auch schon dann, als Studenten und dann jetzt auch danach quasi den Wein mit Familienrabatt bekommen, was natürlich bei so Bio-Weinen oder sowas dann gleich sich auch echt lohnt. Weine sind, die ich mir jetzt sonst einfach nicht kaufen würde. Mhm. Und jetzt hat man quasi den Zugang und da muss man eben auch klar sagen, das schmeckt man dann auch. Und das finde ich, das trinke ich sehr, sehr gerne. So ein Wein irgendwie zum Abendessen oder.
Rot oder Weißwein? Was präferierst du da?
Das kommt natürlich aufs Essen an. Also das ist die Frage, was man dazu isst. Aber wenn ich jetzt mich quasi einfach so entscheiden müsste, würde ich wahrscheinlich meistens den Weißwein nehmen. Allerdings.
Bei mir ist es nicht das Essen, bei mir ist es die Jahreszeit tatsächlich. Im Sommer Weißwein, im Winter Rotwein.
Auch wenn du jetzt irgendwie eine Pasta isst, dann ist es trotzdem wurscht. Du trinkst den Weißwein dazu.
Ich trinke selten zum Essen Alkohol tatsächlich.
Na gut.
Das kommt irgendwie, also ich tue ihn gern ins Essen beim Kochen und trinkt den dann auch nebenbei. Ja, gut, klar, bei so einem schweren Braten würde ich jetzt nicht einen Weißwein dazu trinken, aber also im Sommer trinke ich selten Rotwein und im Winter trinke ich selten Weißwein. Aber zur Frage Bier oder Wein zum Grillen möchte ich akustisch beantworten. Oh, es ploppt nicht! Doch, es ploppt doch! Mit Verzögerung. Ich habe nämlich gedacht, ich habe diese Frage rausgesucht und dachte, wir nehmen so spät abends mittlerweile auf, ja, da kann man sich schon mal im Sommer ein kleines Bierchen dazu aufmachen. Habe ich jetzt gemacht. so viel zum Thema Bad Boy Image. Ja, ganz klar Bier zum Grillen. Also ich glaube, ich habe noch nie einen Wein zum Grillen getrunken. Ich bin großer Bierfan. Ich trinke sehr gerne Pale Ale zum Beispiel auch, Indian Pale Ale und so weiter. Aber zum Grillen ganz klar Bier auf jeden Fall. Ich hoffe, wir konnten helfen, der MB.
Wäre jetzt schlecht gewesen, wenn wir uns uneinig gewesen wären, dann wäre die Debatte weitergegangen.
Das
wär,
dann hätten wir die ganze Folge nur noch über Bier und Wein gesprochen, das stimmt, ja. So viel zu den Quick Questions. Wenn ihr auch welche habt oder auch zum Beispiel Anschlussfragen, welchen Wein präferiert denn Herr Franke zum Beispiel? aus welcher Region darf er denn sein und so weiter? Auch gerne stellen. Am besten über Twitter, aber ihr könnt uns natürlich auch über andere Social Media Kanäle erreichen und da eure Fragen stellen. Instagram zum Beispiel oder auch Facebook. Und damit kommen wir schon zum nächsten Programmpunkt. Adrian hat nämlich für Spox ein Quarterback Ranking gemacht. Könnt ihr in Ruhe nach dem Podcast natürlich euch durchlesen. Ist schon online, oder?
Das ist schon
online. Oder kommt er noch?
Nee,
ist online. Ist schon online. Und wir werden da mal in Kürze drüber fliegen und ein kleines Spielchen spielen. Nämlich Explain Yourself. Oder wie meine Geografielehrerin immer gesagt hat, bitte erläutern Sie. Die hat eigentlich keine andere Frage gestellt in Prüfungen oder so weiter als bitte erläutern Sie. Also Adrian darf sich jetzt rechtfertigen für die ein oder andere Platzierung. Bei vielen würde ich ihm zustimmen, aber es gibt so ein, zwei Platzierungen, da würde ich gern genauer wissen, wie die zustande gekommen sind. Also, wir fangen mal hinten an. Keine Wertung hat Patrick Mahomes. Willst du eigentlich zu jeder Platzierung was sagen oder wollen wir nur zu denen, an denen ich mich etwas störe, was sagen?
Aber ich glaube, wenn ich zu jeder was sage, dann, dann ist der Podcast noch vorbei.
Okay, also, dann fliegen wir mal so durch. Keine Wertung hat Patrick Mahomes bekommen, logischerweise. Letztes Jahr war er Rookie, hat so gut wie gar nicht gespielt. Hat er überhaupt gespielt? Ja, einen Einsatz hat er bekommen.
Genau, ja.
Da kann man Quarterback noch nicht wirklich bewerten. Dann auf Platz 31 AJ McCarron, stand jetzt Starting Quarterback von den Buffalo Bills. Findet Adrian offensichtlich nicht so gut, hat auch noch nicht so viel Zeit gehabt, sich zu beweisen bei den Bengals. Auf Platz 30 Joe Flacco, Baltimore Ravens. Auf Platz 29 war es Blake Bortles von den Jacksonville Jaguars. Dann davor auf Platz 28 Eli Manning von den New York Giants. Auf Platz 27 Jacoby Brissett in den Indianapolis Colts. Auf der 26 in seinem zweiten Jahr, beziehungsweise er kommt jetzt in sein zweites Jahr, Mitchell Trubisky, Chicago Bears. Und dann kommen wir schon zu einer Platzierung. Ja, da muss ich mal nachhaken. Derek Carr von den Oakland Raiders auf Platz 25. Hinter unter anderem, die werden gleich noch kommen, Ryan Tannehill, Josh McCown oder Andy Dalton. Derek Carr war letztes Jahr, was Passing Yards angeht, auf Platz 14. Du hast ihn auf 25 mit rund 3500 Yards. Dabei war er vor Dalton und vor allem weit vor McCown. Dann ist er bei den Passing-Touchdowns letztes Jahr auf Platz 13 gewesen mit 22. Drei Plätze hinter Dalton zwar, aber McCown zum Beispiel nur auf Platz 22. Und jetzt die 500.000-Euro-Frage. Wer war letztes Jahr im Pro Bowl? War es A. Brock Osweiler, B. Andy Dalton, C. Josh McCown oder Derek Carr?
Pro Bowl als Statistik muss ich leider verbieten.
Aber als Argument?
Nein, also Derek Carr, ich habe zu Derek Carr irgendwie eine ganz zwiegespaltene Meinung und zwar schon ganz lange, weil ich habe nach seiner zweiten Saison habe ich über ihn geschrieben, dass ich den Hype irgendwie nicht sehe und nicht so ganz verstehe, warum plötzlich ihn jeder so mag und hab ihn echt so auch kritisiert. Und dann hat er sich gesteigert und ich hatte irgendwie so, dann dachte ich irgendwie so, naja gut, vielleicht lag ich da doch falsch und irgendwie bin irgendwie so ein bisschen wieder zurückgerudert, dachte so, aber der hat sich auch verbessert, ganz klar. Letztes Jahr war für mich wirklich, wirklich keine gute Saison von Derek Carr und ich frage mich, ob es nur ein Ausreißer nach unten war, der auch sicher durch andere Umstände, die Raiders hatten furchtbare Drop-Probleme im Receiving Core, die Offense hat insgesamt Probleme gehabt im ganzen Passing-Design. Ich frage mich aber auch, ob es andere Probleme hat, die mit K individuell zusammenhängen, oder ich bin mir sicher, dass es auch damit zusammenhängt, und ob es vielleicht Probleme sind, die er nicht so ganz wegbekommen wird. Und damit meine ich vor allem zwei Sachen. Das ist einmal sein Verhalten gegen Pressure. Da war er einer der mit Abstand schlechtesten Quarterbacks in der vergangenen Saison.
Under Pressure.
und es ist das Grundproblem der Raiders Offense letztes Jahr war, dass Teams damit angefangen haben, ihnen die kurzen Passwege zuzustellen. Und die kurzen Passwege so, also kurze Dropbacks, schnelle Pässe, was eben so auch viel in dieser West Coast Offense, in diesem Stil, so die Basis-Plays sind quasi. Das war das, was die Raiders im Jahr davor so stark gemacht hat. Und was teilweise auch die Offensive Line ein bisschen besser aussehen ließ, als sie eigentlich war. Was dann letztes Jahr passiert ist eben, die Line ist immer noch gut. Also es ist nicht so, dass das irgendwie eine schlechte Line wäre, aber sie ist eben jetzt nicht eine der zwei, drei Besten in der Liga. Was letztes Jahr dann passiert ist, ist, dass Derek Carr, wenn eben diese erste Passoption weg war, ganz, ganz schnell ein sehr, sehr unterdurchschnittlicher Quarterback wurde. Egal, ob in welches Rating man jetzt schaut oder ob man jetzt Football Outsiders anwendet, was auch immer. Also er war da durchschnittlich bis unterdurchschnittlich in den allermeisten Kategorien im mittleren und vor allem im Deep Passing Game. Deep Passing Game ist ja, also ich will jetzt nicht sagen einer der schlechtesten, aber ist einfach nicht gut.
Aber mal in einem Satz, was, sagen wir mal, was ist das Hauptargument für dich, ihn hinter McCown und Dalton zu sehen?
Dalton hat sich letztes Jahr im Laufe der Saison, vor allem als der Koordinatorwechsel kam, deutlich stabilisiert. Und er musste für mich, also klar, du hast einen AJ Green in Cincinnati, das ist natürlich ein Riesenplus. Aber was hattest du sonst um ihn herum? Also die Bengals hatten letztes Jahr offensiv in nahezu allen Bereichen große Probleme und dazu gehört vor allem die Offensive Line. Diese Probleme hat eben Derek Carr nicht. Er agierte aus einer viel luxuriöseren Situation heraus. Und für mich war Dalton als Gesamtpaket besser als K. Er hat Bereiche, in denen er schlechter ist. Das kann man vor allem eben ist es das, wie genannt, das eben schon genannte Kurzpassspiel. Da ist K, wenn es funktioniert, ist er ein Top 10 Quarterback in dem Bereich. Aber Dalton, finde ich, hat letztes Jahr gerade angesichts der Umstände um ihn herum eine echt ordentliche Saison gespielt und vor allem in der zweiten Saisonhälfte.
Na gut. Wir machen weiter.
Ich dachte schon, dass du bei Eli einhakst, ehrlich gesagt. Ich hatte mich schon mental auf Eli vorbereitet.
Ich habe mir extra nur drei Plätze rausgesucht. ich habe bei so kleinen Platzierungen, also bei vielen sind so, ja okay, die würde ich jetzt ein paar Plätze höher nehmen, so, ne? Aber nicht weit. Dass Eli nach der letzten Saison bei dir so weit unten landet, das habe ich mir schon gedacht und da kann ich auch nicht wirklich doll widersprechen. Wir machen weiter mit Platz 24. Der Typ hat letzte Saison gar nicht gespielt. Ryan Tannehill war verletzt, Miami Dolphins. Oder hat er letztes Jahr ein Spiel gemacht? Nee, gar keins. Nee. Kein einziges. Der ist bei dir auf Platz 26, nach dem, was er davor gezeigt hat, vor der Verletzung. 24. Dann der angesprochene Josh McCown auf Platz 23, New York Jets. Auf der 22, Dak Prescott, Dallas Cowboys. Wir haben jetzt einige Platzierungen, wo ich nichts zu bemängeln habe. Sam Bradford, da habe ich gedacht, oh, das ist ganz schön hoch. Aber dann ist mir eingefallen, ja, wenn er fit ist, was relativ selten ist, dann ist er auch wirklich gut. Spielt jetzt bei den Arizona Cardinals, ist bei dir auf Platz 21. Auf der 20, Jameis Winston, zwischen Genie und Wahnsinn. Bei den Tampa Bay Buccaneers, das wird wahrscheinlich auch dein Argument gewesen sein, ihn relativ weit unten zu haben.
Ja, diese Ganzlinger-Sache ist es eben einfach bei ihm. Also er war ja auch wirklich gut dann im Schlussspurt der Saison, aber und ich glaube auch bei ihm ist das was man nicht mehr aus ihm rauskriegt, diese krasse Risikobereitschaft und die wird dir hier und da mal Spiele gewinnen, aber sie wird dir eben hier und da auch Spiele kosten.
Ich glaube aber, er wird sich verbessern in diesem Jahr. Vor allem auch, was seine Fehlerhäufigkeit angeht. Werden wir sehen. Auf der 19 einer, der relativ wenig Fehler macht und jetzt bei den Cleveland Browns spielt, Tyrod Taylor. Dann auf der 18, tatsächlich einer meiner Lieblingsquarterbacks, Marcus Mariota, Tennessee Titans. Auf der 17, der eben angesprochene Andy Dalton, da hast du schon jede Menge zu gesagt. Case Keenum, der neue Franchise-Quarterback der Denver Broncos, auf Platz 16. Jimmy Garoppolo, er brauchte offensichtlich nicht viele Spiele, um dich zu überzeugen. San Francisco 49ers auf Platz 15. Ja, da bin ich sehr gespannt, wie das nächste Saison laufen wird. Da sind ja viele sehr, sehr euphorisch. Ist noch ungeschlagen in seiner Quarterback-Karriere in der NFL. Dann auf Platz 14.
Das wird sich ändern.
Das wird sich auf jeden Fall ändern, wahrscheinlich im Laufe der Saison. Dann auf Platz 14 einer, da müssen wir mal gucken, wie er nach seiner schweren Verletzung zurückkommt. Deshaun Watson, Houston Texans. Auf Platz 13 Jared Goff, Los Angeles Rams. Auf der 12 Cam Newton, Carolina Panthers. Da hätte ich auch zum Beispiel gedacht, dass vor allem du ihn etwas weiter unten siehst, weil er ist ja jetzt, wenn man rein das Quarterback-Talent nimmt, gehört er nicht zu den besten Quarterbacks. Er macht ja viel mit seiner Physis und seinem Running, seinem Talent im Running Game ja noch wieder wett. Der ist bei dir auf Platz 12. Dann Kirk Cousins, der neue Quarterback von den Minnesota Vikings, auf Platz 11. Mach dich schon mal bereit. Wir nähern uns so langsam der nächsten fragwürdigen Platzierung. Alex Smith auf Platz 10, der jetzt bei den Washington Redskins spielt. Über den werden wir später noch ein bisschen sprechen. Genauso wie über die Nummer 9, Carson Wentz, Philadelphia Eagles. Da muss man auch mal gucken. Hat sich ja auch schwer verletzt zum Ende der Saison. Philip Rivers, Los Angeles Chargers, der alte Mann, auf Platz 8. Auf Platz 7, Matt Stafford, Detroit Lions. Und jetzt, auf Platz 6. Russell Wilson, Houdini himself, Quarterback der Seattle Seahawks. Da war ich etwas überrascht, dass du ihn in Anführungszeichen, Platz 6 ist natürlich schon sehr weit oben, aber nur auf Platz 6 hast. Er hatte letztes Jahr die meisten Passing-Touchdowns hinter einer wirklich katastrophalen O-Line. Plus, was noch hinzukommt, vor allem wenn wir gucken, dass Cam Newton bei dir ja relativ weit oben ist, er hatte auch noch knapp 600 Rushing Yards und 3 Touchdowns. Ich, in meinem Ranking wäre er weiter oben. Bitte erläutern Sie, Herr Franke.
Also, du hast natürlich völlig recht, dass, wenn man sich die Statistiken anschaut und auch wenn man sich das Tape anschaut, ich hatte Wilson auch letztes Jahr im Laufe der Saison regelmäßig, also ich habe das monatlich gemacht, in der Top 3, glaube ich, war fast immer in Top 3, Top 4. Dass er auf 6 ist, hat letztlich gar nicht so viel mit ihm zu tun, sondern mehr mit den Quarterbacks, die vor ihm sind, die meiner Meinung nach alle einfach herausragend drauf sind oder schlicht herausragende Quarterbacks sind. Wilson, also zwei Sachen, die ich ihm, glaube ich, so ein bisschen, womit man auch, wenn man nur auf ihn schaut, argumentieren kann, warum er vielleicht noch nicht oder nicht konstant in der Top 5 ist, ist einmal das Risiko. Also er ist nach wie vor ein Quarterback und das hat natürlich auch was damit zu tun, dass die Offense solche Probleme generell hat und er da so viel selber schultern muss. Er ist nach wie vor ein Quarterback, der durchaus verhältnismäßig viele Pässe wirft, die in Turnovern resultieren könnten, gerade im Vergleich eben zu einem Tom Brady, wenn man das krasse Gegenbeispiel so ein bisschen nimmt, oder einem Matt Ryan. Und was bei Wilson eben auch der Fall ist, du hast gesagt, Houdini, er hat eben diese Tendenz und teilweise ist es notwendig, weil die Line so schlecht agiert, aber er hat auch eben generell die Tendenz, aus einem Play, aus einer Struktur rauszubrechen, wo es nicht unbedingt nötig wäre. Also, wo er ein Play vielleicht zu schnell aufgibt oder einfach seiner Line vielleicht auch nicht vertraut oder glaubt, er kann mehr rausholen, wenn er scrambelt.
Das könnte ich aber nachvollziehen, dass er dieser Line nicht so sehr das Vertrauen schenkt.
Genau, wie gesagt, das ist, man kann,
halt auch
man
weh.
Kann total, man, ja, und man kann es auch total argumentativ nachvollziehen und begründen, warum er das macht. Aber das ist eben was von den Quarterbacks, die vor ihm stehen, in der Top 5 quasi kaum einer macht, wo du dich fast, ja, also die teilweise so fast robotermäßig das Play ausführen und natürlich es auch mal verlängern, aber eben nicht vorschnell irgendwie das Play aufgeben.
Apropos die Quarterbacks, die vor ihm sind, denn vor allem die Nächstplatzierung würde ich, glaube ich, hinter Russell Wilson packen. Ben Roethlisberger, Pittsburgh Steelers, den hast du auf Platz 5 und vielleicht wäre Russell Wilson sogar vor dem, den du auf Platz 4 hast, nämlich den momentan am besten verdienenden Quarterback der NFL, Matt Ryan, Atlanta Falcons.
Dann ja, und immer noch einer der am meisten unterschätzten Quarterbacks, glaube ich, in der NFL. Also gerade auch, wie du es gerade sagst, viele würden ihn eher so auf der 7-10-Range, glaube ich, dann einschätzen. Aber der ist eigentlich seit ein paar Jahren ist der richtig, richtig gut.
Dann kommen wir zu drei Kandidaten, die wirklich seit Jahren unumstritten richtig, richtig gut sind. Auf der 3 Drew Brees, New Orleans Saints, da stimme ich dir voll und ganz zu. Auch, dass du ihn hinter den folgenden beiden hast. Und das ist wieder eine Sache, mein dritter Punkt, wo ich sage, explain yourself. Und zwar ist es ja quasi die ewige Diskussion oder die seit Jahren herrschende Diskussion, wer ist der beste Quarterback der NFL aktuell, aktive Quarterback? Ist es Tom Brady oder ist es Aaron Rodgers? Also aus meiner Sicht ist es folgendermaßen. Ich sehe es nämlich anders als du. Also ich würde Aaron Rodgers auf 1 packen und Tom Brady auf 2. Ganz einfach, klar, die sind sehr eng beieinander, aber Tom Brady ist für mich der erfolgreichste und der aktuell beste Quarterback in Sachen Spielegewinn. Ja, aber wenn ich nach reinem Quarterback-Talent und Skill gehe, dann ist für mich Aaron Rodgers, das, was er die letzten Jahre gezeigt hat, doch nochmal einen Schritt voraus. Ja, also ich würde es genau andersrum machen. Aaron Rodgers auf 1, Tom Brady auf 2. Du hast es andersrum. Explain yourself, Adrian.
Also im Prinzip hast du es schon schön gesagt. Aaron Rodgers ist der talentierteste Quarterback in der NFL. Ich glaube, da müssen wir nicht drüber irgendwie diskutieren. Weil Tom Brady aktuell der beste Quarterback in der NFL ist. Es ist irgendwie unglaublich, wenn man auf sein Alter schaut und schaut, was die Patriots in den letzten, auch gerade in den letzten Jahren an offensiven Veränderungen auch durchgeführt haben, die sie von dieser Zwei-Tight-End-Offense zu dieser Slot-Offense, zu einer Downfield-Offense und jetzt wahrscheinlich wieder ein bisschen zurück zu mehr Slot und mehr Fokus auf das kurz- und mittellange Passspiel. Brady führt jedes System, das die Patriots in den letzten 5 Jahren gespielt haben, und man kann natürlich auch weiter zurückgehen, aber die letzten 5 Jahre würde ich jetzt mal so ein bisschen als den Maßstab da nehmen, führt er quasi fehlerlos aus. Er ist für mich der beste Quarterback, wenn es darum geht, wenn es um Pocket-Movement geht, also Verhalten gegen Pressure in der Pocket vor allem. Da gibt es, glaube ich, keinen, der besser ist. Wir wissen alle, wie gut er im Kurzpassspiel ist, wie gut er bei diesen kurzen und mittellangen Pässen über die Mitte des Feldes ist. Wir haben gesehen, dass er auch nach wie vor ein Downfield-Passing-Game spielen kann. Hat letztes Jahr echt viele Big Plays auch im Passspiel gehabt. Du hast gesagt, er macht eben kaum Fehler. Das ist vielleicht was, wo man, also ich liebe es, Aaron Rodgers zuzuschauen, das soll man nicht falsch verstehen. Er ist ja auch meine Nummer 2, so ist es ja nicht. Aber Aaron Rodgers hat auch immer noch diese Spiele, wo er so ein bisschen, ja, ich will nicht sagen verschwindet, aber, oder er hat einfach noch hier und da mal schlechte Spiele. Und wirklich schlechte Spiele, finde ich, sieht man von Brady fast nie. Ich bin sehr, sehr gespannt, weil wir sind mit Brady jetzt schon auf neuem Territorium quasi. Ein Quarterback in dem Alter, der nicht nur völlig zu Recht MVP ist, sondern eben, also für mich, wie gesagt, nach wie vor aktuell der beste Quarterback in der NFL ist. Ich bin sehr gespannt, ob wir bei ihm irgendwann auch dieses, oder also irgendwann werden wir es natürlich sehen, dass das Alter eben sichtbar wird. Und ich bin sehr, sehr gespannt, wie das bei ihm dann aussieht, weil ich kann es mir aktuell noch nicht vorstellen.
Adrian hat sich erklärt für sein Quarterback-Ranking. Ihr könnt natürlich eure Meinung dazu uns gerne schreiben, wo ihr mit Adrian so überhaupt nicht übereinstimmt. Vielleicht sagt ihr ja auch Brock Osweiler, der gehört viel weiter nach vorne. Nee, Quatsch. Aber lest euch das in Ruhe durch, guckt euch das an, klickt euch da durch. Wir kommen jetzt zum Hauptpunkt des heutigen Podcasts. Besser spät als nie, würde ich sagen. Und zwar kümmern wir uns ab jetzt um je eine Division pro Folge. Und wir fangen an mit der NFC East.
NFL Preview.
Welche Reihenfolge wollen wir denn machen? Wollen wir machen nach dem Standing aus dem letzten Jahr oder völlig random? Oder?
Also, ja doch, Standing letztes Jahr klingt doch gut. Also der Champ muss natürlich als letztes dran kommen.
Der Champ muss als letztes dran kommen. Dann komme ich zweimal als erstes. Wir haben das nämlich aufgeteilt. Einer macht 2 Teams, der andere macht auch 2 Teams. Und stellt die kurz vor. Wir wollen natürlich jetzt nicht über jede Verpflichtung in der Free Agency und jeden Draft-Pick reden, sondern wir gucken uns quasi an, wie ist der Stand der Dinge? Was ist in der Offseason passiert bisher? Und was erwarten wir für die kommende Saison? Stand jetzt, Stand Mai. Und wir fangen an mit einem Team, das letztes Jahr eine ziemlich schlechte Saison hatte. Gerade mal 3 Siege, 13 Niederlage. Aber dann gab es eine relativ aufregende Offseason. Also erstmal wurden die Coaches gefeuert, es gab einen neuen General Manager. Patrick Schirmer hat als Head Coach übernommen, der war letzte Saison Offensive Coordinator bei den Vikings. Und dann natürlich, was die Offseason der Giants so ein bisschen geprägt hat, war natürlich das ganze Tamtam da um Odell Beckham Jr., die Trade-Gerüchte, bleibt er, geht er, verlängern sie und so weiter und so fort. Und damit kommen wir auch schon direkt zur Offense. Wir werden das so ein bisschen aufteilen in Offense, Defense und dann gucken wir aufs Gesamte. Und die Offense, die war offensichtlich im Fokus für die neuen Verantwortlichen da in New York. OBJ scheint Stand jetzt zu bleiben. Ja, man hört im Moment nicht wirklich was anderes. Dann das zweite große Ding ist, Eli Manning soll der Mann für die kommenden Jahre sein, zumindest die kommenden ein, zwei Jahre. Man hat sich im Draft zwar einen jungen Quarterback geholt, Kyle Oletta, man hat noch einen Jungen dabei mit Davis Webb. Ob die jetzt die Nachfolge unter sich ausmachen, dazu vielleicht später noch. Aber wir haben ja auch schon häufiger über die Giants geredet. Dann hat man in der Free Agency noch Nate Solder. Das war so der die Hauptverpflichtung sozusagen. Den hat man von den Patriots geholt. Ist ein guter Tackle, aber vermutlich überbezahlt. Ich weiß nicht, wie du es siehst, weil er ist ein guter Run-Blocker, aber Pass-Blocking ist jetzt nicht unbedingt seine Stärke.
Ja, wir sehen bei den Tackles, glaube ich, das gleiche Phänomen auf ein bisschen einer anderen Ebene wie bei den Quarterbacks. Es gibt so wenige wirklich gute Tackles, dass die Tackles, die auf den Markt tatsächlich kommen, dann auch gnadenlos überbezahlt werden. Das haben wir die letzten paar Jahre schon gesehen. Dieses Jahr kam noch dazu, dass es eine schlechte Draftklasse ist, was Tackles angeht. Und dann kommt sowas zustande.
Man hat aber die O-Line trotzdem noch verstärkt, hat sich noch Patrick Omame, wird da vielleicht ausgesprochen, als Guard geholt. Dann im Draft hat man sich noch Will Hernandez geholt, auch über den haben wir schon gesprochen. Gleichzeitig hat man aber auch den Center Richburg verloren und Tackle Justin Pugh, den hat man ziehen lassen. Also hat auch ein paar Verluste an der O-Line gehabt. Dann natürlich, wir haben häufig schon drüber gesprochen, Saquon Barkley im Draft an Nummer 2. Was so ein bisschen untergegangen ist dadurch, dass man ja auch Jonathan Stewart geholt hat, jetzt offensichtlich als Backup für Saquon Barkley. Und das ist ein echt okayer Backup. Und ich glaube, der ist auch besser als die Running Backs, die sie da letzte Saison über die komplette Saison gehabt haben. Und jetzt haben sie den als Backup. Ansonsten hat sich in der Offense, ich finde, es hat sich schon viel getan. Ich persönlich habe es auch in der letzten Folge schon angesprochen, erwarte relativ viel von der Offense. Du zweifelst so ein bisschen an Eli Manning. Woran man aber auf jeden Fall zweifeln kann und wo es viele Fragezeichen gibt, ist die Defense der New York Giants, zumindest aus meiner Sicht. Jason Pierre-Paul ist zu den Tampa Bay Buccaneers getradet worden. Das erschwächt natürlich den Pass-Rush erheblich. Also er und Olivier Vernon waren letzte Saison so die einzigen, die vernünftig und regelmäßig konstant Druck auf den gegnerischen Quarterback ausgeübt haben. Und da ist jetzt einer von weg. Da haben sie sich einen Rookie-Linebacker Lorenzo Carter geholt im Draft, der vielleicht so ein bisschen dahingehend eingesetzt werden könnte. Zu erwähnen ist auch noch die Verpflichtung von Alec Ogletree, auch noch ein Linebacker, den sie sich geholt haben. Der hat mich persönlich jetzt in der letzten Saison nicht wahnsinnig aus den Schuhen gehauen. Und das nächste Fragezeichen bleibt dann auch noch die Secondary. Sie haben Cornerback Roger Scromartie abgegeben, ist nicht mehr dabei. Bleiben Janoris Jenkins und Eli Apple, wo man auch noch nicht so richtig weiß, was man an ihm hat. Kann er sich so richtig auf Football fokussieren? Um das Ganze unterm Strich abzuschließen, ich bin sehr von der Offense überzeugt und bin sehr gespannt, wie das funktioniert mit Saquon Barkley, mit OBJ, mit Shepard, mit Ingram, mit einem Eli Manning, der jetzt mit Pat Shurmur einen sehr guten Headcoach für Quarterbacks an die Seite gestellt bekommen hat und dann eine zumindest teilweise verbesserte O-Line. Ja, aber so doll zweifle ich dann halt auch irgendwie an der Defense, viele Fragezeichen, viele Löcher, da muss man echt abwarten, wie das Ganze zusammenspielt. Bin gespannt, was du dazu sagst, aber ich erwarte eine bessere Saison von den Giants als letztes Jahr. Aber wie viel besser sie am Ende ist, das hängt dann wohl, glaube ich, auch sehr vom neuen Coaching-Staff an, Staff ab, und was sie aus dem Material, was sie nun mal da haben, rausholen.
Ja, und von Eli Manning vor allem. Also diese ganze Draft-Barkley-Quarterback-Geschichte, letztlich setzen die Giants ja, haben wir, glaube ich, letzte Woche auch schon gesagt und hast du gerade eben auch noch mal so ein bisschen angedeutet, setzen die Giants ja voll auf Eli. Und mit ihrer Draft-Strategie, damit die quasi auch nur ansatzweise gerechtfertigt wird, muss Eli ja jetzt noch mindestens 2-3 Jahre auf einem wirklich guten Niveau spielen. Und ich habe da echt meinen Zweifel. Wir sind gerade durch mein Quarterback-Ranking gegangen. Und
er war sehr weit unten, ja.
Genau, er ist, wissen jetzt auch die Hörer, wie ich Eli so einschätze. Ich frage mich eben, ob er wirklich zumindest noch so eine verlässliche Game-Manager-Rolle einnehmen kann. Das traue ich ihm irgendwie schon noch zu. Aber er muss mich davon erst überzeugen, damit ich quasi den Giants da wirklich mehr gerade in der NFC, wenn man sieht, wie stark die NFC ist, zutraue. Du hast recht, die Offensive Line sollte deutlich besser sein. Das Run Game wird mit Abstand das Beste sein, was die Giants seit vielen, vielen Jahren hatten.
Was dann aber auch Eli helfen könnte.
Genau, was Eli sicher auch helfen wird. Ich gehe auch davon aus, dass wir wesentlich kreativere Offensiv-Schemes sehen werden. Also da war ja in den vergangenen Jahren viel zu häufig war das Bestand ein maßgeblicher Teil des Schemes darin, wie kriegen wir irgendwie den Ball zu Odell Beckham, was per se nichts Schlechtes ist, immer gut Odell Beckham den Ball zu geben. Aber du musst halt auch Plan B, C, D, E, F und so weiter haben, damit du flexibel bist. Und das wird Pat Shurmur garantiert haben.
Genau, und Pat Shurmur wird, glaube ich, eine sehr, sehr wichtige Rolle jetzt auch in Bezug auf Eli haben, weil Pat Shurmur ist ein Typ, der dafür bekannt ist, das Maximum aus seinen Quarterbacks rauszuholen. Also wenn man mal guckt, Nick Foles hatte eine sehr gute Saison unter Pat Shurmur, als er bei den Eagles war. Und Case Keenum letztes Jahr ist jetzt auch nicht bekannt dafür, ein richtig, richtig, richtig guter Quarterback zu sein und hat trotzdem ein richtig gutes Jahr gespielt, wo sie fast in den Super Bowl gekommen sind. Aber das ist natürlich das auch, was Eli braucht für nächstes Jahr. Aber deswegen bin ich nicht ganz so skeptisch, weil wenn es einer schafft, aus Eli noch was rauszuholen und wenn da noch was rauszuholen ist, das muss man natürlich abwarten. Aber wenn es einer kann, dann glaube ich, ist es Pat Shurmur.
Ist sicher ein sehr guter Kandidat dafür. Da bin ich voll bei dir. Also gerade wenn wir jetzt das Case Keenum-Beispiel nehmen, wie viel Shurmur da einfach auch rausgeholt hat, indem er den Wide Receivern sozusagen geholfen hat. Also er hat den Receivern geholfen, wo der Release schon, also wenn sie quasi loslaufen, wenn der Snap erfolgt, wo der Release schon über Motion und über die Formation, über die Aufstellung, wie die Receiver zueinander postiert sind, stark unterstützt ist und das natürlich dem Quarterback Passwege öffnet. Das wird er sicher auch, so sehr ich das die Vikings Receiver und vor allem Diggs und Thielen mag, da sind Beckham und Sterling Shepard sicher nochmal ein Upgrade drüber. Insofern, da erwarte ich mir eigentlich schon recht viel und wie gesagt, das Run-Game definitiv auch. Ich weiß eben nicht, ob Eli noch in der Lage ist, wenn es dann in den kritischen Spielen und gegen die Top-Teams geht, die du da ja auch mal gewinnen musst, auch in der Regular Season, um in die Playoffs zu kommen, ob Eli da in der Lage ist, das Team noch so teilweise zu tragen oder gut genug zu spielen, ganz simpel gesagt, um letztlich in die Playoffs zu kommen.
Ja. Ich finde, die Gemeinsamkeiten zwischen den Vikings, die Pat Shurmur letztes Jahr zur Verfügung hat, also die Offense vor allem, und die jetzige Offense der Giants, ich finde, da gibt es so viele Überschneidungen. Man hat sehr gute Receiver mit OBJ, wie du schon gesagt hast, nochmal ein Elite-Receiver obendrauf. Plus ein gutes Running Game, das selbst ohne Dalvin Cook richtig gut war. Und halt einen durchschnittlichen Quarterback. Gut,
ja, absolut. Und du hast kannst ja auch, wenn du das noch weiter denkst, sagen, Beckham ist ein Upgrade über Thielen oder Diggs, wenn du jetzt auch immer als den besseren Vikings-Receiver persönlich einschätzt. Sterling Shepard ist dann vielleicht ein leichtes Downgrade zu dem anderen Vikings-Receiver, aber Beckham ist natürlich ein absoluter Megastar und einer der besten Receiver der Liga. Saquon Barkley ist mit definitiv ein Upgrade über Jerick McKinnon, so gut McKinnon letztes Jahr dann auch aussah nach der Cook-Verletzung. Evan Ingram ist ein sehr, sehr guter Receiving Tight End. Ob du den jetzt über Kyle Rudolph magst, ist vielleicht auch ein bisschen Geschmackssache, aber kann man sich ja auch argumentieren. Also du kannst problemlos argumentieren, dass die Offense der Giants individuell betrachtet, wenn wir jetzt den Quarterback mal rauslassen, was die Skill-Position-Player und auch die Line angeht, insgesamt diese Offense der Giants auf dem Papier mal definitiv nicht schlechter ist als das, was die Vikings letztes Jahr zu weiten Teilen der Saison hatten. Die hatten ja auch Probleme in der Offensive Line, so ist es ja nicht.
Der Unterschied wird wahrscheinlich dann letztendlich doch die Defense machen, die jetzt, wenn wir die Vikings und die Giants vergleichen, doch deutlich schlechter ist als die der Vikings letztes Jahr.
Ja, und also, mal gut, man darf ja auch nicht vergessen, die Giants Defense, vor zwei Jahren hat die Giants Defense die Giants auch in die Playoffs getragen. Da war das diese sehr, sehr starke Front und dieses Cornerback-Trio und so und Landon Collins und so weiter. Die Defense wird sehr, sehr anders aussehen. Also mal ganz, ganz basic-mäßig gesagt, wird sie ja unter James Batcher, wird die Front sich ja verändern. Es wird eine 3-4-Front, ist keine 4-3-Front mehr. Was, denke ich, auch den Jason Pierre-Paul-Trade so ein bisschen noch erklärt. Dahinter eben, du hast es gesagt, Alec Ogletree, die Giants haben über Jahre hinweg ja die Linebacker-Position mehr oder weniger ignoriert. Jetzt haben sie da im Draft und eben via Trade echt mal Ressourcen reingesteckt, was sicher auch die Handschrift des neuen Trainerstabs, aber auch der neuen Teamführung insgesamt trägt. Und dahinter bin ich mir eben auch, wie ich glaube, das geht dir ähnlich, wenn ich das so richtig deute, da bin ich echt so ein bisschen unsicher. Also was die Cornerbacks angeht, Norris Jenkins ist gut, ist kein Elite-Corner. Eli Apple ist ein, ja, für mich noch so ein bisschen ein Fragezeichen, ehrlich gesagt, was seine Entwicklung angeht. Und dann jetzt eben schon, dann hast du schnell schon die Situation, wie verteidigst du eigentlich den Pass? Und das ist letztlich die wichtigste Frage für jede Defense. Ich sehe bei den Giants jetzt keinen dominanten Edge-Rusher. Also James Batcher kommt ja aus Arizona, da hat er jetzt einen Spieler wie Chandler Jones, da hat er gut, letztes Jahr über weite Teile nicht, aber ein Marcus Golden. Du hattest individuelle Edge-Rusher, die auf sich gestellt quasi Druck erzeugen können. Diesen Spieler sehe ich bei diesem Giants-Team jetzt ehrlich gesagt nicht. Olivier Vernon ist ein guter Spieler, aber er ist kein Edge-Bender, der 15 bis 20 Sacks da irgendwie alleine rausholt. Mhm. Das heißt, wir reden dann auch schon wieder davon, und das ist ja auch was Batcher in Arizona viel gemacht hat, dass es sicher einiges an aggressiven Blitzpaketen gibt. Und dann musst du eben covern können.
Ich glaube, da ist unser Eindruck von den Giants ganz gut rübergekommen. Lass uns weitermachen mit dem nächsten Team. Sonst sitzen wir heute Nacht noch hier und sind immer noch nicht bei den Eagles angekommen. Die Washington Redskins. Das war eine Offseason, da gab es wenige Veränderungen, aber dafür ein paar signifikante. Und die eine, um die sich alles gedreht hat, war natürlich in der Offense. Und zwar schon relativ zu Beginn der Offseason, mit der man das ganze Quarterback-Karussell quasi ins Rollen gebracht hat. Man hat Alex Smith von den Kansas City Chiefs getradet, für den man übrigens auch Cornerback Kendall Fuller abgegeben hat. Das war natürlich so die Free-Agency-Verpflichtung für die Redskins. Das soll ihr neuer Quarterback für die nächsten Jahre sein. Kirk Cousins, mit dem wurde man irgendwie nicht glücklich und ist jetzt wahrscheinlich auch vor allem günstiger weggekommen als mit Kirk Cousins. Dann hat man sich in der Offense noch Paul Richardson gehört. Wide Receiver, der in Seattle gespielt hat, kommt jetzt schon in sein fünftes Jahr, ist 26 Jahre alt und meiner Meinung nach überbezahlt. Der hat einen 5-Jahres-Vertrag bei den Redskins unterschrieben, über 40 Millionen Dollar. Und Paul Richardson, also ich denke bei dem Namen immer an sehr spektakuläre Catches, aber das ist keiner, der Spiel für Spiel abliefert, der konstant sich von den Verteidigern irgendwie absetzen kann. Und man verbindet ihn auch immer so ein bisschen mit diesen umkämpften Catches, ja, wo Verteidiger und er irgendwie um den Ball kämpfen. Und man denkt immer, er ist da sehr gut drin, weil er da ein paar spektakuläre Dinge gefunden haben. Aber ich habe jetzt die Statistik nicht genau im Kopf. Er hat unglaublich viele dieser Duelle auch verloren. Also meiner Meinung nach bezahlen die Redskins da sehr viel für einen relativ durchschnittlichen Wide Receiver. Dann hat sich
durchschnittlich denke ich trifft's ganz gut. Und ich habe bei ihm wirklich gedacht, also mein Gedanke bei ihm war die ganze Zeit, ich würde mir wünschen, dass er in ein Team kommt, wo es eine klare Nummer 1 gibt und er die klare Nummer 2 sein kann. Weil in Seattle war es ja häufig, also Doug Baldwin ist die Nummer 1. Und dahinter war es so mal eher, mal Lockett. Und zwar viel auch die Frage so ein bisschen, Jimmy Graham haben sie dann immer besser eingesetzt, der kam dann auch dazu. Es war viel auch so ein bisschen die Frage, wie das schematisch da aussehen soll und so weiter und so fort. Und in Washington hast du ja jetzt quasi die Situation, dass es eigentlich in dem Sinne keine klare Nummer 1 gibt. Also ich schätze mal, sie werden mit Josh Doctson als die Nummer 1 deklarieren sozusagen. Aber letztlich ist Jordan Reed wahrscheinlich Teil Nummer 1, wenn er fit ist, der Tight End.
Wenn er fit ist, dann ist er ein ganz wichtiger Teil dieser Offense, aber.
Wenn er fit ist, und Jameson Crowder ist dein Slot Receiver. Und das sind eigentlich deine Fixpunkte im Passspiel, die du hast. Und drumherum, glaube ich, kann man viel argumentieren und diskutieren.
Was man bei diesem Receiver-Corp auf jeden Fall sehen muss, es sind eigentlich drei relativ durchschnittliche Receiver, weil sie halt nicht diese klare Nummer 1 haben, wie du gesagt hast. Aber man muss beachten, die sind alle noch relativ jung. Also ich habe es eben schon erzählt, Paul Richardson ist 26, kommt in sein 5. Jahr. Jameson Crowder kommt in sein 4. Jahr, ist 25 erst. Und Josh Doctson kommt erst in sein 3. Jahr und ist 26. Vor allem von Doctson erwarte ich noch relativ viel. Der hat, glaube ich, noch Potenzial, weil der auch erst 18 NFL-Spiele über diese ersten 2 Jahre gemacht hat. Also ich glaube, da ist, wie sagt man so schön, die Fahnenstange noch nicht erreicht.
Es sind keine schlechten Receiver, auf keinen Fall. Das würde ich auch bei keinem der, also ich kann auch ein kleiner Peek behind the curtain. Josh Doctson war mein Nummer 1 Receiver in seiner Draft-Klasse. Also ich mag den eigentlich sehr. Ich frage mich eben nur so ein bisschen bei so einer Konstellation, ob entweder du bist eben, was deine Taktiken und deine Schemes und so weiter angeht, sehr, sehr gut. Dann kannst du auch problemlos mit sozusagen 3 Nummer-2 Receivern und einem guten Tight End dein Passspiel bestreiten. Aber du kannst eben auch Probleme kriegen, wenn du da keine klare Nummer 1, keinen klaren Ex-Receiver sozusagen hast.
Lass uns zum Backfield kommen. Da hat sich nämlich auch einiges getan, vor allem im Draft. Haben wir schon drüber geredet. Darius Geis haben sie gepickt, meinen neben Saquon Barkley Lieblingsrunning Back im Draft. Da bin ich sehr gespannt. Den werden sie, haben sie jetzt auch schon gesagt, hauptsächlich als für den ersten und den zweiten Down einsetzen, so als Powerback. Chris Thompson ist, wenn er fit ist, einer der besten Receiving Backs der Liga. Er ist ein bisschen verletzungsanfällig. Und dahinter haben sie die Powerbacks vom letzten Jahr sozusagen, nach wie vor Rob Kelly und Samaje Perine, die, glaube ich, für Backups echt in Ordnung sind. Also das ist ein Backfield, da hast du Tiefe, da hast du einen richtig guten Powerback, der hoffentlich auch noch im Passing-Game, sei es Pass-Protection oder halt auch Receiving-mäßig ein bisschen drauflegen kann. Und du hast natürlich Chris Thompson als Third-Down-Back. Und dann hast du eine der besseren O-Lines mit Brandon Scherf, einem der besten Guards der Liga, und bei dem man in der Offseason, um ihn da nochmal mit zu reinzunehmen, die so blöd auf Deutsch zu übersetzen, ne? Fifth-Year-Option des Rookie-Vertrags gezogen hat. Also offensiv ist da, glaube ich, Potenzial da, mit Alex Smith, mit diesen drei jungen Receivern, durchschnittlichen Receivern mit einem guten Backfield und einer guten O-Line und wenn sie einen fitten Jordan Reed haben, ein richtig guter Tight End. Kommen wir zu Defense. Da hat man sich in der Free Agency Orlando Scandrick geholt, von den Cowboys, wird wohl als Slot-Cornerback eingesetzt werden. Und dann gab es noch Pernell McPhee. Der hat vorher bei den Chicago Bears gespielt, ist Outside-Linebacker, wird vermutlich bei den Redskins hauptsächlich als Backup eingesetzt werden. Aber dafür hat man im Draft sich vermehrt um die Defense gekümmert oder intensiver um die Defense gekümmert. Da hat man in der ersten Runde in die D-Line investiert mit Daron Payne. Ist ein richtig guter Run-Defender. Defensive Tackle. Dann hat man noch einen Safety geholt, einen Linebacker, einen Cornerback, einen zweiten Defensive Tackle noch. Also da hat man im Draft, hat man vor allem in der Defense in die Kadertiefe investiert, was bestimmt nicht schlecht ist. Ansonsten ist nicht wahnsinnig viel passiert bei den Redskins. Und ich weiß nicht, ich bin da so ein bisschen emotionslos. Ich kann mir vorstellen, das wird ein ganz, ja, durchschnittliches Jahr. So wie die Receiver eigentlich. Irgendwie nichts Halbes und nichts Ganzes. Das Ding ist, bei den Redskins jetzt in diesem Jahr, nächstes Jahr laufen mehrere Verträge von Starting-Spielern aus, die man wahrscheinlich halten will, zum Beispiel Brandon Scherf. Und jetzt hat man sich halt mit Alex Smith einen Quarterback geholt, der okay ist, aber wahrscheinlich nicht wie Kirk Cousins einen Arsch voll Geld verlangen will oder wird. Ich weiß nicht. Für mich ist es so ein bisschen Durchschnitt durch und durch in der Offense, in der Defense. Es sind keine wahnsinnig großen Stars dabei. Das kann natürlich aber auch ganz gut sein. Letzte Saison 7 Siege, 9 Niederlagen. ich glaube nur, dass es in dieser Division mit diesem Team, vor allem in dieser NFC, das wird schon schwer.
Ja, und defensiv, man könnte ja auch relativ problemlos argumentieren, dass sie in der Secondary schlechter geworden sind. Also sie haben sich zwar
aus Kendall geholt, aber
genau, sie haben Kendall Fuller und Bashaud Breeland eben verloren. Das müssen sie auch erstmal so wegstecken. Die Run-Defense war letztes Jahr natürlich ein Riesenproblem in Washington. Da muss man auch erstmal sehen, ob Daron Payne da direkt, ob du den direkt reinschiebst und der macht da alles besser. Also das Potenzial bei Payne ist riesig und ich glaube auch, dass er vielleicht sogar der beste Defensive Tackle am Ende dieser Draftklasse sein könnte. Die Frage bei ihm ist eher eben aber gerade, wenn man auf seine College-Spiele schaut, wie konstant ist das alles schon? Und das war ja im College jetzt wirklich nicht konstant. Und da muss man natürlich sagen, wie konstant ist es dann als Rookie in der NFL, wo ja grundsätzlich man erstmal ein bisschen weniger und gerade was ja so die körperliche Fitness im Laufe der ersten NFL-Saison angeht, erwarten sollte. Sprich, ich glaube, dass da das Problem zwar adressiert wurde, aber kurzfristig immer noch da sein dürfte, auch wenn ich mich auf Payne und Jonathan Allen durchaus freue als Defensive Line-Duo. Offensiv hast du eigentlich schon gesagt, die Offensive Line ist gut überdurchschnittlich. Alex Smith ist ein guter Quarterback, da muss man schauen, welchen Alex Smith wir sehen, ob wir den sehen, der plötzlich letztes Jahr sehr, sehr aggressiv gespielt hat, was natürlich auch an Andy Reid und seinen Playcalls, seinen Schemes lag. Und da bin ich mal gespannt, ob Jake Gruden in Washington da ein paar Sachen übernimmt. Das wäre auf jeden Fall meiner Meinung nach der richtige Weg. Das Receiving Core ist, es hat seine Schwächen, aber ich glaube immer noch, dass der Großteil oder viele Teams in der Liga würden gerne ihr Receiving Core gegen das der Redskins tauschen, vor allem wenn man Jordan Reed da mit dazu zählt. Insofern ist Washington für mich ein Team, das wo ich eigentlich schon so eine 7-8 Siegesaison sehe, aber eben nicht mehr. Mhm. Und das ist halt dann letztlich irgendwie so frustrierendes Mittelmaß, was dir keinen hohen Draftpick einbringt, was dir keine Chance auf die Playoffs einbringt. Leider für alle Washington-Fans, die uns jetzt zuhören, sehe ich Washington aktuell an diesem Punkt.
Dann lass uns doch zu den Dallas Cowboys kommen. Die sind letztes Jahr zweitplatzierter Ende in der NFC East geworden. Die hast du dir genau angeguckt.
Genau, zwei zentrale Abgänge stehen da sicher im Fokus. Ist natürlich einmal Jason Witten, der seine Karriere beendet hat, und dann Des Bryant, den sie letztlich entlassen haben, nachdem man recht lange doch gewartet hat. Im Prinzip kann man die Diskussion da fortsetzen, wo wir sie eben gerade mit Washingtons Offense aufgehört haben, nur auf einem noch schlechteren Niveau, weil ich bei den Cowboys nicht nur keinen Nummer 1 Receiver sehe, sondern ich sehe bei den Cowboys mittlerweile eben zum einen ein großes Fragezeichen auf der Tight End Position, wo ich ehrlich gesagt mir nicht ganz sicher bin, wer da jetzt starten wird. Vielleicht Rico Gathers, könnte ich mir vorstellen. Und wo wir einen Receiving Core sehen, dass einige interessante Spieler hat. Sie haben sich Allen Hurns geholt, sie haben Michael Gallup gedraftet. Aber wo es für mich, also wenn wir bei Washington davon reden, dass die drei Nummer 2 Receiver im Prinzip als Starter haben, dann muss man sich bei Dallas schon fragen, haben die wirklich überhaupt zwei Nummer 2 Receiver? Sie haben für mich keinen Nummer 1 Receiver. Sie haben Allen Hurns, der ein sehr, sehr guter, eine sehr, sehr gute Nummer 2 sein kann. Ich denke, dass Michael Gallup sich vergleichsweise schnell zu einer soliden Nummer 3 und dann auch perspektivisch mehr entwickeln kann. Aber ich sehe, wenn ich mir das generelle Receiving Core, also Wide Receiver und Tight Ends in Dallas anschaue, sehe ich keinen Spieler, wo ich jetzt als Defensive Coordinator irgendwie schlaflose Nächte hätte oder überlegen würde, ach, wie können wir den nur verteidigen? Das gibt's, glaube ich, nicht in Dallas aktuell. Und das war eben letztes Jahr ja auch schon ein Problem. Also Des Bryant, ich habe es vorhin bei den News gesagt, er ist kein Nummer 1 Receiver mehr und er war das auch letzte Saison schon nicht mehr. Das Problem oder ein Problem damit ist, dass Dallas, so wie sie die Spiele angegangen sind, immer noch darauf gehofft hat, dass er das wieder wird, was er eben vor 3 Jahren mal war. Meiner Meinung nach hatten die Cowboys letzte Saison große Probleme damit, über ihre Route-Kombinationen und das Scheme und so weiter zu punkten. Und als dann eben Verletzungen und die Sperren zuschlugen, natürlich Ezekiel Elliott, dann ist ja Tyron Smith ein paar Spiele ausgefallen, war die Offense, also die Coaches hatten letztlich keinen Plan B, keine Antworten. Jetzt haben wir, wie ich gerade gesagt habe, doch deutliche Downgrades nochmal, was die Skill-Positions angeht. Und ich frage mich eben, wie, wo quasi der Weg der Offense taktisch hingehen soll.
Running Game. Durch und
ja,
durch.
Ja, genau. Genau. Running Game wird sicher ein zentraler Punkt sein. Da kommen wir dann auch zu den nächsten. Also, die nächste Verstärkung sind sicher Connor Williams in der zweiten Runde geholt, der Guard oder Tackle spielen kann. Ich würde ihn zumindest auf Tackle ausprobieren und Lyle Collins erstmal auf Guard lassen. Ich denke, das wäre die beste Besetzung. Es klingt so, als würden sie Collins eher wieder auf Right Tackle schieben und Connor Williams als Guard spielen. So oder so, individuell betrachtet, sollten die Cowboys die, und ich glaube, dass es sogar klar ist, aber sie sollten auf jeden Fall die beste Offensive Line in der NFL haben nächstes Jahr.
Und als sie das hatten, vor zwei Jahren, sind sie auch in die Playoffs gekommen.
Ja.
Mit Ezekiel Elliott. Also da können wir den Cowboys-Fans vielleicht auch so ein bisschen Hoffnung geben.
Ja, absolut, absolut. Ich glaube auch, dass also das Run-Game wird der zentrale, absolut der Fokus sein. Ich glaube auch, dass Bo Scarborough da, den sie in der siebten Runde gedraftet haben, so ein bisschen eine Backup-Rotationsrolle hinter Elliott bekommt im Laufe der Saison. Das traue ich ihm zumindest zu, dass er gerade so dieser Running Back ist, der dann im vierten Viertel reinkommt, wenn es für die Defense so richtig unangenehm ist, so einen physischen Back zu tackeln. Ich bin allerdings gespannt, ob sie es eben auch schaffen, die Offense noch mehr anzupassen, also oder weiterzuentwickeln, vielleicht besser gesagt. Gerade wenn wir auf Dak Prescott schauen, der jetzt dann in seine dritte Saison geht, wenn mich nicht alles täuscht.
Ja.
Letztes Jahr natürlich auch eher für sich betrachtet einen Rückschritt im Vergleich zu seiner ersten Saison hatte. Das kann man, glaube ich, über fast die gesamte Cowboys-Offense sagen. Allerdings war letztes Jahr, und das muss man dann natürlich auch dazu sagen, auch wenn Elliott gesperrt war, das Run-Blocking war immer noch gut. Also die Cowboys waren auch, egal welche Metrik man da irgendwie anwenden will, welche Statistiken, das Run-Blocking war nicht das Problem. Auch die Backup-Running-Backs haben gute Yards pro Carry rausgeholt. Ob man jetzt nach Football-Outsiders geht, was auch immer. Das Run-Blocking insgesamt auf die Saison betrachtet, war in Dallas nicht das Problem letztes Jahr. Das wird dieses Jahr sicher noch mal besser sein. Der Punkt ist aber, die Cowboys müssen es schaffen, das Run-Game eben mit dem Passspiel noch besser zusammenzukriegen und noch besser an Prescotts Stärken anzupassen. Und ich denke, ein Schritt dazu kann sein, dass du mehr Fokus drauf legst, Run-Game und Spread-Offense zu kombinieren. Also sprich, wie schaffst du es, aus vier Receiver-Sets effektiv zu laufen? Zum Beispiel, also so ein Punkt. Und das sollte eigentlich für die Cowboys kein Problem sein, weil wir haben es jetzt ganz oft gesagt und ich denke, nahezu jeder weiß es, die Offensive Line der Cowboys ist die große Stärke dieses Teams und die kann eben auch im Run-Game blocken, ohne dass sie die Hilfe hat von einem blockenden Tight End, von einem blockenden Fullback, was auch immer. Und ich denke, dass der Weg für die Cowboys sein sollte, auf die Defense horizontal in die Breite zu ziehen, dass die Offense auf eine Spread-Basis aufzubauen, dass für Prescott eben die Arbeit leichter wird, viele Run-Pass-Options einzubauen, viele Plays, die da die Defense auch auf verschiedenen Ebenen quasi fordern und dann eben es schaffen, aus diesen Spread-Formations das eigene Run-Game aufzuziehen.
Jetzt haben wir schon fast 10 Minuten über die Offense geredet. Was gibt's denn zur Defense noch zu sagen?
Die Defense kann man, glaube ich, auch ein bisschen schneller abhandeln, weil also bei den Cowboys das Faszinierende für mich ist die Offense. Die Defense ist ja letztlich seit Jahren nicht großartig verändert, was die Grundidee angeht, sozusagen. Also es ist Rod Marinelli's 4-3-Defense mit viel Zone-Coverage dahinter. Er will den Pass-Rush primär ohne Blitzing, also über die Defensive Line zustande bringen. Dafür war der erste wichtige Schritt, dass sie DeMarcus Lawrence gehalten haben, beziehungsweise den Franchise-Tag gegeben haben. Sie haben immer noch Probleme in der Defensive Line, gerade in dieser Rotation. Erklärt auch so ein bisschen, warum sie diesen Trade in Ryan Switzer abgegeben haben und Jihad Ward dazu geholt haben. Sie haben David Irving gehalten in der Defensive Line. Es ist aber eben, also für mich fehlt hier immer noch, um mit der Defensive Line wirklich ein Spiel oder dieses Scheme konstant spielen zu können, fehlt mir in der Defensive Line immer noch ein bisschen die Qualität. Die kann kommen, weil das Potenzial ist da. Ob es jetzt Irving, ob es Lawrence ist, Tyron Crawford, Taco Charlton dahinter ja auch noch. Da ist auf jeden Fall echt Potenzial da. Die Frage ist, ob sie das auch wirklich so umsetzen können. Also die Cowboys dahinter spielen ja dieses, was man als Bend-Don't-Break-Defense bezeichnet. Also sie lassen durchaus einiges an Yards insgesamt zu. Relativ hohe Completion-Percentage und so weiter. Der Trick sozusagen muss dann eben sein, einmal Turnover und dann, wenn es Richtung Red Zone geht, dann muss eben der Stop her. Und das hat in letzter Zeit, letzte Saison gerade auch längst nicht konstant genug geklappt. Ich glaube, dass Defensive Tackle ein Problem sein wird. Malik Collins hat sich den Fuß gebrochen vor ein paar Tagen. Der war eigentlich als Starter eingeplant, wird jetzt frühestens zum Training Camp zurückkommen. Sie haben, du hast schon gesagt, Orlando Scandrick eben, der wurde, ich glaube, auf eigenen Wunsch sogar entlassen, oder auf jeden Fall wurde er entlassen, ist nach Washington gegangen. Mit Benny Benwickery haben sie einen weiteren Cornerback verloren. Sie haben vor allem eben Anthony Hitchens verloren, der ja aber dadurch, dass sie in der ersten Runde Leighton Vander Esch gedraftet haben, dieser Abgang sollte eigentlich ganz gut kompensiert werden. Da würde ich mir jetzt nicht zu große Sorgen machen. Die Frage eben in der Secondary wird sein, wie entwickeln sich Spieler wie Chidobe Awuzie zum Beispiel. Da muss, wenn man eben darauf baut, dass die Defense dann in ja gewisses Maß an Yards zulässt, aber in spezifischen Situationen quasi den Stop hinbekommt, dann muss müssen sich gerade solche Spieler wie Chidobe Awuzie eben auch jetzt wirklich deutlich weiterentwickeln.
Also, ich habe nicht mehr viel dazu zu sagen tatsächlich. Ich bin wie du sehr auf die Offense gespannt. Ich habe schon erwähnt, das wird, glaube ich, sehr, sehr running-intensiv. Das ist gut für Ezekiel Elliott, was Fantasy-Football anbelangt. Kurzer Einwand, stimmt, an ja. dieser Stelle. Und ich glaube, beziehungsweise ich bezweifle in der heutigen NFL, dass so ein sehr, sehr run-lastiges Team es wirklich weit bringen kann in der NFL. Da muss man halt gucken, wie sich das Passing-Game entwickelt, wie sie damit umgehen, wie sie das handeln. Gut, ich meine, die Jaguars haben es mit einer starken Defense und einem guten Running-Game auch weit gebracht letztes Jahr. Aber da war die Defense dann doch noch mal besser als die von den Cowboys in dieser kommenden Saison. Wollen wir, last but not least, zum amtierenden NFL-Champion kommen. Zum allerersten Mal gehen nämlich die Philadelphia Eagles als amtierender Champion in eine neue Saison. Was ist da so in der Offseason passiert?
Ja, die Eagles letztes Jahr waren ja schon das beste Team. Das hat man ja auch gerade rund um den Super Bowl immer wieder gehört. Die Eagles sind das beste Team insgesamt. Und meiner Meinung nach wurden sie als das beste Team tatsächlich sogar noch stärker. Also wenn wir auch kurz auf die Offense schauen, sie haben Trey Burton verloren, sie haben Torrey Smith via Trade abgegeben, sie haben LeGarrette Blount verloren. Am ehesten könnte man da wahrscheinlich die Abgänge von zwei Coaches nennen. Offensive Coordinator Frank Reich ist zu den Colts und der Quarterbacks-Coach John DeFilippo ist nach Minnesota gegangen. Da haben sie intern befördert. Der Receiver-Coach wurde Offensive Coordinator, der Assistant Quarterback-Coach wurde zum Quarterback-Coach befördert. Sprich, was jetzt Scheme und so weiter angeht, wird sich da nichts Maßgebliches ändern. Da reden wir ja sowieso von Doug Petersons Offense, also der Head Coach. Sie haben aber eben auch diese Abgänge meiner Meinung nach sehr, sehr spannend aufgefangen. Also erstmal haben sie ja, sie hatten ja in der ersten Runde keinen Pick, sind ja rausgetradet. Sie haben Dallas Goedert in der zweiten Runde gedraftet, der quasi der Ersatz für Trey Burton, ja, genau. Dann haben sie Mike Wallace geholt, der für mich ein klares Upgrade über Torrey Smith ist.
Ja.
Sie haben sich zusätzlich noch Richard Rodgers für die Tight-End-Position geholt und sie bekommen Darren Sproles zurück, der letztes Jahr verletzt verpasst hat. Kommende Saison aber, ich glaube, er hat nochmal einen Jahresvertrag unterschrieben, wenn ich alles täuscht. Sprich, da kommt nochmal irgendwie so eine Match-Up-Waffe so ein bisschen dazu. Und nicht nur das, die Eagles haben ja, und das ging ja teilweise fast ein bisschen unter, aber sie haben ja auch noch Jason Peters im Laufe der Saison verloren, ihren Left Tackle, einen der besten Left Tackle der Liga zu dem Zeitpunkt, als er sich verletzt hat. Es ist für mich eine in Top-Besetzung mit Jason Peters links, mit Lane Johnson auf der rechten Seite, mit Jason Kelce auf Center, ist es für mich mindestens eine Top-4-O-Line in der NFL. Und die ist die Basis für diese Offense. Bei all den tollen Sachen, die man im Passspiel da sieht und jeder sieht die Trickplays und die Kreativität, aber diese Offensive Line ist wirklich die Basis dieses Teams. Der Unterschied aber zu den Cowboys ist eben, dass sie nicht aktuell zumindest die einzige echte Säule der Offense ist. Bei den Cowboys, glaube ich, ist es ein bisschen der Fall. Bei den Eagles ist es nicht so. Und da ist eben genau diese Entwicklung, die ich jetzt bei den Cowboys gerade angesprochen habe, wo ich für Prescott und für Cowboys-Fans hoffen würde, dass sie sich da weiterentwickeln, die hat bei den Eagles eben schon stattgefunden. Da sehen wir diese ganzen College-Elemente, sei es Run-Pass-Option, sei es diese ganzen Spread-Konzepte, Zone-Reads, diverse andere Option-Pakete, all das haben wir bei den Eagles letztes Jahr gesehen, das haben wir bei den Chiefs gesehen, unter Andy Reid, der ja Doug Petersons langer Lehrmeister sozusagen ist. Bei den Texans haben wir es gesehen mit Deshaun Watson, und die Eagles waren sicher das nicht nur das beste, sondern auch das effizienteste Team in diesen Sachen. Und gleichzeitig ist es eine flexible Offense, die können sich da auf Gegner einstellen, weil sie eben verschiedene Bereiche attackieren können. Die haben ein tiefes Receiving Core, sie haben, wie gesagt, die Offensive Line, und sie haben zusätzlich die Aggressivität im Playcalling, die es ja nicht nur im Super Bowl gab, die gab es die ganze Saison über. Sie gehen sehr analytisch mit Third Down und Fourth Down um, wenn es die Frage ist, ob man das ausspielt oder nicht. Da haben sie quasi eigene Leute, die sich damit befassen, was die Quoten und die Playcalls und so weiter angeht und wie wahrscheinlich jetzt bei welcher Distanz und so weiter das ist. Und sie waren unfassbar beeindruckend bei Third Down letztes Jahr. Also da wird sich auch trotz der Abgänge einiger Coaches nicht viel ändern. Ich glaube, dass wir noch mehr die Möglichkeit auf zwei Tight End Sets so ein bisschen bekommen mit Goddard und Richard Rodgers noch dazu, neben Zach Ertz. Die Eagles werden schwer ausrechenbar bleiben, weil sie aus zwei Receiver Sets eben problemlos passen können auf der einen Seite. Ihre Option Plays es ihnen aber auch erlauben, aus Formationen mit drei oder vier Receivern zu laufen. Also genau das, was ich gerade gesagt habe, was die Cowboys im Prinzip auch machen müssten. Die Mike Wallace-Verpflichtung sorgt eben dafür, dass Nelson Agholor im Slot bleiben kann, wo er auf jeden Fall am besten aufgehoben ist. Dahinter hat Philly noch einen Mac Hollins als Big-Play-Waffe. Und so ein bisschen kann man, glaube ich, die Eagles-Offense, wenn man sie ganz kurz zusammenfassen will, als so einen Melting-Pot bezeichnen. Die Coaches studieren da, auch Permanent-College-Spieler haben da viel, da kommen viele Einflüsse zusammen. Petersen hat zum Beispiel bestätigt, dass mehrere Konzepte, die er im Super Bowl-Gameplan hatte und auch angewandt hat, noch von Sam Bradford über Chip Kelly quasi an ihn herangetragen wurden. Also da ist wirklich auch keine falsche Eitelkeit zu sagen, oh, ich beharre auf meinem Scheme und ich mache nur das, was ich in meinem Kopf habe. Sondern es ist eine sehr flexible und eine sehr offene Offense. Und ich glaube, du kannst am allerbesten sagen, was es für diese Offense bedeuten würde, wenn da noch mal ein fitter Darren Sproles zurück reinkommt.
Brauchen wir nicht drüber reden, glaube ich, weil ich denke mal, dass Jay Ajayi diese Rolle von LeGarrette Blunt locker übernehmen kann. Also LeGarrette Blunt brauchst du nicht so sehr wie einen Darren Sproles zum Beispiel. Ich halte aber auch relativ viel von Corey Clement, der letzte Saison auch gezeigt hat, dass er was kann. Also du hast Jay Ajayi, Corey Clement und Darren Sproles als Running Backs, wo Corey Clement vieles kann, Jay Ajayi ein richtig guter Powerback ist, der so ein bisschen erstmal reinfinden musste nach seinem Trade mitten in der Saison, ist ja aber auch ganz klar, oder? Also ich meine, wenn man sich überlegt, in so einem System von einem Football-Team erstmal reinzukommen und das während einer laufenden Saison, ich glaube, das ist wahnsinnig schwer, sogar als Running Back.
Sie mussten ihn ja auch nicht reinbringen. So. Also sie mussten ihn ja nicht, also sie hatten genau, ja den Luxus quasi,
sie hatten Blunt, sie hatten Corey Clement und dann auch noch Jay Ajayi, und ich glaube, Jay Ajayi wird eine ganz wichtige Rolle nächstes Jahr übernehmen. Ja. Aber was ich bei der Offense von den Eagles halt so beeindruckend finde, vielleicht mache ich da jetzt ein großes Fass auf, indem ich sage, sie haben keinen Elite-Receiver. Manche sagen, Alshon Jeffrey ist ein Elite-Receiver. Für mich ist er das nicht. Er ist der beste Receiver von den Eagles. Aber ich finde, sie haben, wenn wir jetzt mal die Redskins und die Eagles-Offense vergleichen, finde ich, sind die, was die Ausgeglichenheit und die Tiefe angeht, relativ gleich. Das Problem ist, oder das Gute für die Eagles ist, ich finde, es ist alles nochmal auf einem ganz anderen Niveau, auf einem deutlich höheren Niveau. Alshon Jeffery, Nelson Agholor und jetzt Mike Wallace, das sind gute Receiver. Und vor allem hast du für jeder Receiver hat so sein spezielles Talent, was die Eagles unglaublich gut nutzen können. Generell das ganze Team wirkt sehr ausgeglichen und es fehlen diese großen Löcher, die man zum Beispiel bei den Giants sieht, sowohl in der Offense als auch, oder in der Offense haben die Giants jetzt keine Löcher mehr, aber in der Defense, und das fehlt bei den Eagles halt auch. Das ist ein unglaublich tiefer, unglaublich guter Roster, den die auch dieses Jahr haben, wie du schon ganz gesagt hast, sie haben zwar wichtige Leute verloren, aber sie haben sie halt auch wieder sehr gut ersetzt, wenn nicht sogar auf manchen Positionen besser. Und dass dieses System funktioniert, haben wir ja am Ende der letzten Saison eindrucksvoll bewiesen bekommen. Ich meine, man sieht es an anderen Teams, wenn der klare Franchise-Quarterback sich verletzt, bricht das ganze Team auseinander. Green Bay letztes Jahr. Ja, gut, Nick Foles ist besser als ein Brett Hundley. Trotzdem, wenn das gesamte System funktioniert, dann kannst du auch einen Nick Foles dahinstellen und der gewinnt dir den Super Bowl. Aber das geht halt nur, wenn das drumherum oder wenn das ganze, wenn das ganze System halt passt und funktioniert, wenn die Defense funktioniert und das Offensive-Scheme gut ist und funktioniert. Und das können sie halt. Und wie gesagt, die Veränderungen sind jetzt nicht so krass. Deswegen glaube ich auch, dass sie dieses Jahr auch wieder die Division gewinnen werden und wieder ein Super Bowl-Contender sind.
Auf jeden Fall. Also für mich, ich sehe im Moment kein Team, das besser wäre. Also man kann sicher argumentieren, man kann immer für die Patriots argumentieren, man kann für die Vikings argumentieren, Saints oder Rams kann man argumentieren. Aber also für mich gibt's aktuell kein Team, das besser wäre, eben weil, wie ich ganz am Anfang gesagt habe, für mich das beste Team in der NFL und sie wurden eben noch mal stärker. Sie haben für mich sie sind in keinem Bereich dieses Teams, sind sie irgendwo schwächer geworden. Für meinen Geschmack, wenn man jetzt mal den Coaching-Staff so ein bisschen außen vor lässt. Aber da mache ich mir keine
Sorgen. Aber da haben sie den Headcoach noch behalten, der am Ende das Ruder in der Hand hat.
Genau, die Frage ist natürlich, sollten wir nicht unerwähnt lassen, wie lange braucht Carson Wentz, bis er fit ist?
Das Stand jetzt sieht es tatsächlich aus, dass er in Woche 1 fit sein wird, fit sein könnte, aber das hat man letztes Jahr auch über Andrew Luck gesagt.
Ja, und gut, das ist natürlich eine andere Verletzung, ganz anders, aber der Luxus für die Eagles, und deswegen habe ich auch die ganze Zeit gesagt, ich würde Nick Foles nicht traden, ist es, dass sie Wentz eben nicht zurück rushen müssen. Also sie können sagen, pass auf, wir wollen, dass du für die Playoffs fit bist und so weiter, wir lassen dich die ersten 3 Wochen draußen noch oder so, in der Richtung, je nachdem wie halt wie seine ganze Reha verläuft. Ja. Und das ist ein unglaublicher Luxus. Du kannst problemlos mit Nick Foles die ersten 3-4 Spiele bestreiten und angesichts des Teams, das du um ihn herum hast, davon ausgehen, dass du den Großteil der Spiele gewinnst. Und du kannst ja Foles dann immer noch bis zur Trade-Deadline irgendwie abgeben. Und es würde mich auch überhaupt nicht wundern, wenn das dann irgendwie passiert. Aber erstmal Foles zu behalten, zu sagen, wir geben Carson Wentz die Zeit, die er braucht, um richtig fit zu sein, damit er da sich nicht diese Verletzung irgendwie wieder aufbricht. Absolut richtige Entscheidung für mich.
Man findet halt schwer Argumente gegen die Eagles. Das Einzige, was man so ein bisschen zumindest im Hinterkopf behalten muss, ist eben, wie du gesagt hast, die Verletzung von Carson Wentz. Und vor allem, wie kommt er von dieser Verletzung zurück? Weil wie beeinflusst so eine Verletzung seinen Spielstil, die er sich ja nun mal durch seinen Spielstil, den er ja nun mal mit sich bringt, sich ja quasi zugezogen hat. Wie sehr bleibt sowas im Kopf? Wie spielst du anders, wenn du weißt, okay, wenn du in der Situation einfach geslidet wärst, hättest du dich wahrscheinlich nicht verletzt und sowas, ne? Also wie beeinflusst sich das in deiner Spielweise? Aber zur Not haben sie halt immer noch den Super Bowl MVP dahinter sitzen, was jetzt kein signifikanter Downgrade ist für dieses ganze Team. Wollen wir es damit abschließen? Die NFC East.
Also, ich hätte noch ein paar Notizen zur Defense.
Oh, wir haben noch kein bisschen über die Defense gesprochen. Oh je, Mine.
Ja. Jetzt haben wir so viel die Offense gelobt. Die Defense ist aber vielleicht, oder nicht vielleicht, die Defense ist wahrscheinlich sogar noch der bessere Part dieses Teams.
Auch wenn ich habe hier nebenbei nämlich auf die Defense geguckt und deswegen war ich irgendwie so, hatte ich das irgendwie abgespeichert, dass wir schon drüber gesprochen haben.
Also die Eagles hatten ihre prominentesten Abgänge quasi, hatten sie mit drei, also wenn wir Trey Burton vielleicht mal auslassen, mit drei Verteidigern. Das ist einmal Vinnie Curry, der genau wie Bo Allen zu den Tampa Bay Buccaneers gegangen ist. Und Patrick Robinson, der Cornerback, der vor allem im Slot gespielt hat, ist nach New Orleans gegangen. Die Eagles haben das aber sehr, humorlos quasi ausgeglichen, indem sie den Vinnie Curry-Abgang aufgefangen haben durch den Trade für Michael Bennett Und statt Bo Allen haben sie sich halt Hello Dinata geholt. Die Slot-Cornerback-Position ist, wenn wir eine Position nehmen würden, wo wir sagen, hier ist Downgrade, da könnte es problematischer werden, dann wäre das für mich eben der Spot, den Patrick Robinson hinterlässt. Der wird nicht so leicht aufzufüllen sein. Ich könnte mir vorstellen, dass Avonte Maddox, den sie in der vierten Runde gedraftet haben, da recht früh eine Chance bekommt. Ansonsten vielleicht ein Rasul Douglas, mal schauen. Ansonsten aber muss man eben auch hier sagen, sie haben Nigel Bradham gehalten, werden sicher mehr von Sidney Jones bekommen, dem Cornerback, der letztes Jahr ja noch seine Rookie-Saison fast komplett verpasst hat, verletzungsbedingt. Das ist ein Team, das eigentlich defensiv wirklich fast noch besser sein könnte, weil man muss ja auch bedenken, dass da ein Spieler wie Jordan Hicks zum Beispiel zurückkommt, auch nach Verletzung. Wenn wir das so mal kurz taktisch anschauen, dann ist es ein Team, das auch ähnlich wie die Cowboys primär auf seine Defensive Line setzt. Also die blitzen schon auch, so ist es nicht, aber der Fokus liegt darauf, mit der D-Line Druck zu erzeugen und dahinter eben flexibel, variabel zu sein und der Offense das Leben möglichst schwer zu machen. Die Eagles waren in der letzten Regular Season eins von sieben Teams, das vier Spieler mit mindestens 5 Sacks hatte. Das waren Graham, Cox, Long und Barnett. Die sind alle noch da. Ich schätze mal, dass Derek Barnett eine bisschen größere Rolle bekommt. Der Schlüssel aber zu dieser Defense ist eben die Rotation in der Line. Und zwar eine Rotation, nicht einfach nur frische Spieler reinschmeißen, sondern Rotation auf einem extrem hohen Niveau. Nur Brandon Graham war der einzige Defensive Lineman der Eagles letzte Saison, der über 60% der Snaps gespielt hat in der Regular Season. Das ist eine extreme Rotation, die aber sich für die Eagles wahnsinnig auszahlt, weil sie eben die Qualität haben, auch den zweiten Mann auf fast jeder Position reinzubringen. Und du bist immer noch eines der Top-Teams quasi in der Front. Da kommt jetzt noch ein Spieler wie Josh Sweat dazu, Viertrunden-Pick, der sicher so als situativer Pass-Rusher erstmal eingesetzt wird.
Herr Schweiß, wir haben drüber gesprochen.
Ja. Die Eagles hatten letztes Jahr prozentual die meisten Three-and-Outs und haben gegnerischen Quarterbacks die wenigste Zeit in der Pocket gegeben, 2,15 Sekunden im Schnitt. Ich glaube, dass die Eagles daran ziemlich nahtlos anknüpfen können, ehrlich gesagt.
Aus dem Grund, dass es draußen schon fast wieder hell wird, würde ich da gar nichts, weil ich kann auch gar nichts zu Defense noch dazu sagen. Ich habe, wie gesagt, eben noch mal ein bisschen drüber geguckt und du hast genau das gesagt, was ich gedacht habe. Eine unglaubliche Tiefe einfach im Roster. Also ja. Fast noch mehr als in der Offense.
Ja. Und das ist gerade in der Front eben. Das
ja,
ist
genau.
So der Punkt. Also die Eagles haben letztes Jahr ja einfach es geschafft, beide Seiten quasi der Line of Scrimmage zu dominieren, also mit der O-Line und mit der D-Line. Und das ist als Team, gibt dir das so viel Flexibilität, das ermöglicht eben viel von dem, was dann irgendwo im Passspiel oder in der Secondary oder wo auch immer spektakulär aussieht.
Also, ich habe schon gesagt, wir haben es beide gesagt, die Eagles sind auf jeden Fall nach wie vor eins der besten Teams der NFL und natürlich deswegen heißer Kandidat, was den Super Bowl angeht dieses Jahr. Das wär's jetzt aber für die NFC East, oder habe ich wieder was vergessen? Nein, oder? Das fünfte Team in der NFC East. Kommen wir jetzt. Nein, das soll's gewesen sein für diese Folge. Wie angekündigt, Content, Content, Content. Mehr Inhalt als Content, sag ich immer. Wir haben über viele schöne Sachen geredet. Ich kann mich schon gar nicht mehr an den Anfang erinnern, was wir da hatten. Wir wünschen euch viel Spaß beim Hören auf jeden Fall. Wie gesagt, wenn ihr Gedanken dazu habt, wenn ihr Quick Questions habt, nur her damit. Über Twitter, Instagram, Facebook, ganz egal. Ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder.
Macht's gut.